Stillstand oder Sturm. Zwischen diesen beiden Polen gibt es für eine Gemeinde kein Niemandsland. Stillstand oder Sturm. Entweder oder. Es gibt wohl ein wohltemperiertes Klavier, aber es gibt kein wohltemperiertes Christentum. Und wohltemperiert meint dann so lauwarm, vorsichtig, gemäßigt, angewärmt. Das gibt's nicht. Der Philosoph und Christ Søren Kierkegaard hat gesagt, wo einer Christ geworden ist, entsteht Unruhe. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Wie kommt das? Das liegt daran, dass der Gott der Bibel ein höchst lebendiger Gott ist. Und wenn man es mit diesem höchst lebendigen Gott zu tun bekommt, dann ist es vorbei mit der wohltemperierten Ruhe. Das ist die Erfahrung aller Christen. Stillstand oder Sturm? Dazwischen lässt die Bibel nicht sehr viel Platz. Weder für einzelne Christen noch für ganze Gemeinden. Und die Frage ist, wie werden wir durch den Sturm behütet und vor Stillstand bewahrt? Auch das Volk Israel hat das erlebt. 538 nach Christus kommen sie zurück aus jahrzehntelanger Verbannung. Circa 50.000 Menschen waren aus Babylonien zurückgekehrt. Jerusalem zu dem Zeitpunkt eine Trümmerwüste. Viel Zerstörung dort angerichtet. Und trotzdem fangen sie an, den Tempel wieder aufzubauen, wie Gott das angeordnet hat. Ganz klein, aber sie fangen an. Und der Start gelingt. Und der Jubel wird das Fundament gelegt. Aber prompt, als alles so gut läuft, da setzt schon der Sturm ein. Warum? Die heidnischen Gegner des Tempelbaus entfachen sofort einen scharfen Gegenwind. Sie versuchen mit wirklich allen Mitteln, die Israeliten vom weiteren Bauen abzuhalten. Durch Einschüchterung, durch Bestechung, durch Rufmord. Kann man alles nachlesen im Buch Esra. Sie lassen wirklich nichts unversucht. Und eine Zeit lang halten die Israeliten dagegen. Aber dann geben sie doch nach. Dann beugen sie sich dem Sturm und aus dem Bauplatz wird eine Bauruine. Die Werkzeuge rosten. Aus dem Sturm wird wieder Stillstand. Bedrückende Stille kehrt ein, wo eben noch die Luft vom Lärm der Arbeiter erfüllt war. Und dieser Stillstand, der dauert dann circa 16, 17 Jahre lang. Alles ist festgefahren. Das ist die Lage 520 vor Christus. Ich bitte Sie, diesen Zeitpunkt einfach mal festzuhalten, weil wir nämlich damit hineinkommen in die Vorgeschichte von Maleachi. Das ist auch der tiefere Grund, warum ich diesen Text für heute ausgewählt habe. Nächste Woche haben wir ja Bibeltage mit diesem Propheten Maleachi. Und heute Morgen möchte ich versuchen, die Brücke dorthin zu schlagen, damit Sie alle gewissermaßen in der Woche schon ein Stück sich vorbereiten können auf dieses Wochenende. Und wir werden heute kurz zwei Kollegen kennenlernen, die etwa 80 Jahre vor Maleachi gepredigt haben. Zwei Prophetenkollegen, die hier erwähnt werden in diesem Bibeltext, nämlich Haggai und Zacharja. Und ich denke, wenn wir diesen Weg heute Morgen miteinander gegangen sind, dann sind Sie schon ein Stück weit eingestimmt auf die Bibeltage und können sich innerlich in den nächsten Tagen noch vorbereiten, dieses nicht so einfache Buch Maleachi schon mal angehen. Also hier befinden wir uns im Jahr 520 vor Christus. Das ist die Situation. Und die Arbeit am Tempel, sie ruht. Der Tempelplatz wird zur Bauruine. Und es kommt genau das, was immer am Ende einer Pionierphase lauert, nämlich der Alltag. Knüppeldicker Alltag. Es kommen Rückschläge, es kommen Angriffe, es kommen Störmanöver. Der Glaube wird angegriffen, in Frage gestellt. Dazu gibt es sicherlich noch Streit hier und dort. Es wird alles schwieriger, unbequemer, anstrengender. Kennen wir alles. Und jetzt setzt im Volk Gottes eine Gegenbewegung an. Das Vertrauen zu Gott lockert sich, das Festhalten am Wort Gottes wird nachlässig, das Leben in der Nachfolge Jesu wird halbherzig. Das ist alles nicht mehr so ganz, wie es mal am Anfang war. Ja, man kreist immer vermehrt um sich selbst, um sein eigenes kleines Leben. Man hat ja auch viel, um was man kreisen kann. Der Beruf, die Wohnung, das Haus, die Menschen, mit denen man irgendwie klarkommen muss, die Finanzen, die Gesundheit. Es gibt so vieles. Das Leben mit Gott erscheint plötzlich anstrengend und fordernd. Und für manchen ist schon das regelmäßige Dabeisein bei den Gottesdiensten fast eine Zumutung. Es wird alles zu viel. Das Leben mit Gott wird öder, müder, glanzloser. Ab und zu verklärt man noch nostalgisch die Vergangenheit. Weißt du noch, als wir anfingen damals? Da war ein Schwung da. Aber jetzt? Das ist die Situation. Und im Alltag, da kreist man fast immer nur noch um sich selbst. Und es kommt zum Stillstand. Stillstand auf dem Bauplatz, bedingt durch den Stillstand in den Herzen. Und liebe Mitchristen, Stillstand im geistlichen Leben. Wenn wir nur noch so um unser eigenes kleines Terrain kreisen, das ist der erste Schritt zum Rückschritt. Wir werden immer müder, immer träger und wir verlieren die Freude. Das ist so traurig, wenn man die Freude im Glauben verliert. Weil alles nur noch zäh ist. Und nur noch eine Pflicht. Das ist die Situation. Stillstand ist gefährlich. Das ist die Lage in Israel 520 vor Christus. Und jetzt greift Gott ein. Jetzt greift Gott ein. Und er sieht diesem Stillstand nicht einfach tatenlos zu. Und lassen Sie uns hingucken, was Gott macht und wie er das macht. Und dabei werden wir zwei Leitlinien, zwei Prinzipien erkennen, wie Gott bis heute eingreift, um Stillstand aufzubrechen. Das erste werden wir etwas ausführlicher verhandeln, das erste Prinzip, und das zweite folgt dann gewissermaßen daraus. Erstens also, was macht Gott? Die Situation, Stillstand, Entmutigung, Bauruine. Und das erste, was wir hier sehen, Gott bewegt das Gewissen. Wenn Sie mitschreiben wollen, das ist die erste These. Gott bewegt das Gewissen. Kapitel 4 endete mit diesen bedrückenden Worten. Das können Sie zu Hause nochmal nachlesen. Esra 4, Vers 24. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Circa 16 Jahre sind das. Entschuldigung. Aber meine Erkältung ist schon besser. Und nun schauen Sie, wie es in Kapitel 5 weitergeht. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia. Der Sohn Idos, sie weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Klingt ganz einfach. Es weissagten, aber das heißt, es predigten, es verkündigten die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Gott bewegt die Gewissen. So macht er es. Er schickt sein Wort. Er schickt sein Wort. Er schickt etwa 80 Jahre vor Maleachi Haggai und Zacharia. Und schauen Sie, es gibt nur eine Hoffnung für träge gewordene Christen. Es gibt nur eine Hoffnung für müde und freudlos gewordene Gemeinden. Es gibt nur eine Hoffnung gegen den Alltagstrott. Es gibt nur eines, was Leben bringt, was Bewegung bringt, echte Bewegung, nicht nur mal so ein laues Lüftchen. Und das ist Gottes Wort. Gottes Wahrheit, die er uns in seinem Wort gibt. Das ist das Geheimnis. Verstehen Sie, was die Müdigkeit wegfegt, was den Staub fortbläst, was der Trägheit Beine macht, was die eingefahrenen Gleise aufbricht, was die Mittelmäßigkeit fortnimmt. Gottes Wort bringt Bewegung, wo es greift nach einem Menschenherzen. Das ist das Entscheidende. Gott hat mal gesagt, bei Jeremia 23 ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt. Deswegen machen wir Bibeltage, weil dieses Wort Gottes eine solche Macht hat, Menschenherzen und Menschenleben zu verändern. Deswegen haben wir unsere Bibelstunde jeden Donnerstag, deswegen steht im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes das Wort Gottes, das wir verkündigen. Denn Gott bewegt Gewissen durch sein Wort. Und das hat er an Tausenden und Millionen von Menschen bewiesen. Und ich kann das nur persönlich bezeugen. Ich habe das große Vorrecht, dieses Wort Gottes seit vielen Jahren predigen zu dürfen. Und es gibt nichts, was Menschenherzen so verwandelt, von innen heraus, wie diese Wahrheit Gottes. Martin Luther hat mal gesagt, die Bibel ist lebendig, sie spricht zu mir. Sie hat Füße, sie rennt mir in meinen Gedanken hinterher. Gottes Wort hat Hände, die sich auf mich und mein Leben legen, um es zu ergreifen. Das ist das Geheimnis. Und das ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch, sondern das ist Realität. Und jetzt schauen Sie mal genauer, wie Gott das damals gemacht hat. Wie er damals sein rühriges, quicklebendiges Wort in sein träge und bequem gewordenes Völkchen hineingebracht hat. Es ist sehr faszinierend. Gott schickt zwei Leute, die bringen sein Wort. Zwei Leute, die machen gar nichts Besonderes. Die führen keine Show auf. Die vollbringen keine spektakulären Wunder dort. Sondern sie predigen. So einfach. Haggai und Zacharja. Wir wissen von diesen beiden Propheten persönlich sehr wenig. Vielleicht waren sie bei dieser Gruppe der Rückkehrer dabei, die um 538 vor Christus gekommen waren mit Zerubabel bei diesen 50.000. Vielleicht. Vielleicht hatten sie dort vor Ort ausgeharrt. Das wissen wir nicht, aber es ist erstaunlich. Wir wissen, was sie im Auftrag Gottes gesagt haben. Das wissen wir. Und besonders erstaunlich ist dieser Prophet Haggai. Er war nur ganze 3 Monate als Prophet tätig. Herr Kuhl hat ja uns gerade einen Text aus diesem Buch vorgelesen. Nur 3 Monate tätig. Und er hatte eine einzige Aufgabe, nämlich den Neubau des Tempels wieder in Gang zu bringen. Und sein kleines Buch hat 2 Kapitel, 2 relativ kurze, überschaubare Kapitel. Das ist der ganze Beitrag des Propheten Haggai. Und Gott gebraucht diese kurze Predigt. Das war wahrscheinlich eine Zusammenfassung, die wir im Prophetenbuch haben. Insgesamt wird er noch mehr wahrscheinlich gesagt und das ausgeführt und erläutert zu haben. Aber das war der Extrakt. Das war der Kern, das war die Grundsubstanz. Und Gott gebraucht diese Predigt, um sein Volk wieder an den Bau ranzubringen. Das ist erstaunlich. Gott weckt die Gewissen. Und erstmal macht Haggai diese faule Ausrede sichtbar. In Haggai 1 heißt es ab Vers 2, so spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus des Herrn baue. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses Haus Gottes muss wüst stehen? Verstehen Sie, so ganz stagnierte nämlich nicht alles. Die bauten schon, aber sie bauten nur an ihren eigenen Dachas. Das war das Problem. Die haben schon ganz, ganz fleißig Hand angelegt, aber eben nur bei ihren eigenen Häusern. Nur bei ihrem eigenen Kram. Und Gott konnte warten. Das war das Problem. Und Haggai deckt das ganz schlicht und nüchtern auf. Jeder werkelt an seiner eigenen Datscha und der Tempelplatz ist so öde und so leer wie ein Fußballstadion 4 Stunden nach dem Schlusspfiff. Das ist die Situation. Und Haggai sagt, dass Leute, ihr kümmert euch intensivst um euren Privatkram. Da lasst ihr nichts anbrennen. Da seid ihr akribisch. Da engagiert ihr euch noch mit der letzten Kraft, die euch geblieben ist. Aber das Haus Gottes lasst ihr wüst stehen. Das ist das Problem. Und die Leute, die haben sich rausgeredet. Die haben gesagt, ach, es ist noch nicht so weit, dass man den Tempel wieder bauen kann. Das ist alles so schwer und wir würden ja gerne, aber es geht halt noch nicht. Das sind eben die Sachzwänge. Es ist momentan eben aus politischen Gründen einfach nicht machbar. Sorry. Und bevor wir gar nichts tun, bauen wir lieber unsere eigenen Häuser. Verstehen Sie? Sie haben gesagt, ist ja nicht unsere Schuld. Warten wir auf bessere Zeiten, vielleicht ändern sich die Rahmenbedingungen mal wieder. Dann können wir uns gern um das Haus kümmern, um das Haus Gottes. Aber jetzt bitte noch nicht. Das war die Situation. Und sie haben schlichtweg ihre Sünde schön geredet. Denn wahr war was ganz anderes. Tatsache, Fakt war was ganz anderes. Sie hatten von sich aus den Tempelbau aufgegeben, weil sie eingeschüchtert worden waren. Sie hatten gekuscht vor dem Widerstand. Sie waren etwas feige geworden und bequem und haben sich selbst sehr schnell dispensiert von aller Schuld. Wir sind ja gut darin, uns schnell selbst zu entschuldigen. Das haben sie gemacht. Sie waren Gott ungehorsam geworden und hatten vor allem an sich gedacht. Und Haggai deckt das auf. Er macht Schuld, die schon gar nicht mehr als Schuld empfunden wurde, bewusst. Und ich denke, er wird sich damit nicht sehr beliebt gemacht haben. Aber er sagt das, er deckt es schlichtweg auf, weil es die Wahrheit ist. Schauen Sie, das kann eine ganz gefährliche Eigendynamik hier entfalten. Je länger die Israeliten an ihren eigenen Häusern nur bauen, umso wichtiger wird ihnen ihr eigenes Projekt. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Begabung, wenn man sich in ein Projekt so richtig reinsteigern kann, sich so richtig engagieren kann und so richtig sich einsetzen. Das ist ja auch eine große Begabung, eine große Fähigkeit. Dass einer quasi eins wird mit seinem Projekt. Aber da muss ich sehr genau überlegen, was für Projekte sind das? Und wo besteht die Gefahr, dass dieses Projekt mich so frisst, dass es mich so schluckt, dass ich überhaupt nicht mehr sehe, welche Rolle Gott dabei spielt, dass es nicht mehr in Gottes Händen liegt und nicht mehr nach Gottes Plan geht. Das ist eine ganz große Gefahr. Und auch religiöse Projekte können eine Eigendynamik gewinnen, bei der wir nicht mehr nach Gott fragen, sondern nur noch unserer eigenen Begeisterung folgen. Und Haggai macht darauf aufmerksam. Passt auf, Leute. Je länger ihr an euren Sachen arbeitet, hier an ihren eigenen Häusern, umso wichtiger wird dieses Projekt und umso mehr tritt Gottes Projekt in den Hintergrund. Der Jesus hat mal eine sehr kritische Diagnose von Menschen, die Scheinchristen sind, die sich nicht wirklich bekehrt haben, die so eine Zeit lang mal ganz gut mitschwimmen und dann wieder in der Versenkung verschwunden. Hat er in Lukas 8 zum Beispiel diese Leute verglichen mit einem Samen, der unter die Dornen fällt und der dann von den aufgehenden Dornen erstickt wird. Und er hat gesagt, diese Leute gehen hin und ersticken. Worunter? Unter den Sorgen und dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das können Sorgen sein, das kann Reichtum sein, das können alle möglichen Freuden sein, die das Pflänzchen des aufkeimenden Glaubens gewissermaßen ersticken und abtöten und die uns daran hindern, wirklich ernst zu machen mit dem lebendigen Gott und ihm treu zu dienen und treu nachzufolgen. Und das deckt Haggai jetzt auf und er geht noch einen Schritt weiter. Das ist schon sehr beeindruckend, wie er das hier formuliert. Er lädt die Menschen ein zu einer nüchternen Bestandsaufnahme. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, Haggai 1 ab Vers 5. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Wie viele Leute haben in diesen letzten Wochen kapiert, was ein löchriger Beutel ist, in den sie ihr Geld gelegt hatten? Und so sagt Haggai, geht's euch? Ihr schuftet viel, aber es bleibt nichts unterm Strich übrig. Er führt denen gewissermaßen ihre Alltagserfahrung vor Augen, dass sie rackern, dass sie vielleicht kurzfristige Erfolge feiern können. Aber dass ihr Leben im Letzten doch dürr bleibt und leer und unausgefüllt und schal. Und immer mal so ein kurzer Kick, wo man diese Langeweile wegdrängen kann. Manche suchen diesen Kick dadurch, dass sie sich ab und zu mal einen kleinen Alkoholrausch gönnen oder so leichte Drogen oder Ecstasy oder was auch immer. Für andere ist der Kick so ein Urlaub, in denen sie mal abschwirren und sagen, so wenigstens mal 2 Wochen raus aus diesem ganzen dumpfen Alltagskram. Und vielleicht kann ich es dann wieder ein paar Monate lang ertragen. Man kann das wegschieben eine Zeit lang, aber man kann es nicht wirklich, man kann es nicht überwinden. Man kann die Wunde nicht schließen. Und so spricht der Herr Zebaoth, sagt Haggai, achtet doch drauf, wie es euch geht. Denn ihr erwartet viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, dann blase ich es wieder weg. Also er hämmert das den Leuten hier förmlich ein. Wer an Gott vorbeilebt, Leute, der verliert. Wer an sich selbst vor allem denkt, der verliert. Die Leute denken alle nur an sich, ich bin der Einzige, der an mich denkt. Ja? Der verliert. sagt Haggai, passt doch auf, Gott bläst euch das, was ihr so mühsam zusammenklaubt, er bläst euch das wieder aus den Händen, ehe ihr euch umguckt. Und warum das, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Also wer ein Leben dieser Ich-Haftigkeit lebt, und das ist ja in dieser postmodernen Gesellschaft ohnehin typisch, dass jeder so versucht, sein Süppchen zu kochen, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ich meine, das liegt sowieso im Egoismus des Menschen begründet. Aber das wird in unserer postmodernen Eventgesellschaft nochmal besonders gefördert, dass den Leuten eingegeben wird, suche dein Glück und wenn dein Partner dir nicht mehr passt, dann tausche ihn aus. Und dann wird das den Leuten so vorgespielt, sagen, es tut mir leid, aber ich habe mich eben in den anderen verliebt und du machst mich nicht mehr glücklich, das musst du eben begreifen. Verstehen Sie, so werden die Leute ausgewechselt und jeder fragt sich, was krieg ich, was kann ich für mich bekommen? Und im Herzen des Menschen steckt das immer drin, egal ob er nun in der Postmoderne lebt oder 520 vor Christus. Und das macht Haggai ganz deutlich, wer die Treue zu dem lebendigen Gott aufkündigt, der verliert alles letztlich, dessen Leben verödet. Und wer sich wieder daran gewöhnt, zuerst für sich und nicht zuerst für das Reich Gottes zu sorgen, der geht daran kaputt. Der geht selbst daran kaputt und er wird schuldig vor dem heiligen, lebendigen Gott. Haggai hat sich damit, ich sage das schon bestimmt, nicht beliebt gemacht. Gottes Wort bewegt die Gewissen. Und Gottes Wort kann auch zum Zorn bewegen. Wenn jemand sein Leben nicht ändern will, wenn jemand seine Schuld nicht lassen will, wenn jemand sein Gewissen einfach immer weiter beruhigen will, wenn er weghören will, dann kann Gottes Wort auch zum Zorn bewegen. Und dann wird in der Regel der Zorn abreagiert. Und da man Gott nicht sieht, wendet er sich oft gegen den, der Gottes Wort ausrichtet. In diesem Falle gegen den Propheten. Gottes Propheten haben im Unterschied zu den falschen Propheten die Gewissen immer aufgeschreckt. Das war der Unterschied zwischen den wahren und den falschen Propheten. Die falschen Propheten haben gesagt, ach, es ist alles nicht so schlimm. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Richt euch nur nicht zu sehr auf. Es wird schon alles wieder irgendwie gut werden. Das haben die falschen Propheten gesagt. Und die wahren Propheten haben Gottes Wahrheit knallhart deutlich gemacht. Sie haben die Heiligkeit Gottes eben nicht in Watte gepackt, sondern sie haben die Gewissen der Menschen sensibilisiert, indem sie ihnen ehrlich gesagt haben, vor wem sie stehen. Nämlich vor dem heiligen Gott. Und so macht es Haggai. Er mobilisiert das Gewissen. Und das Großartige an dieser Situation ist, dass die führenden Leute ihre Schuld einsehen. Dass sie es wirklich einsehen. Und dass sie umkehren und gehorchen. Das steht im Buch Haggai, in Kapitel 1, Vers 12. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester. Und alle übrigen vom Volk, nachdem die Führer erst mal angefangen haben, sie gehorchten der Stimme des Herrn. Und so steht's auch hier bei uns in Esra 5, Vers 2. Da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus wieder aufzubauen. Sie sind an die Baustelle zurückgekehrt. Sie haben weitergemacht. Sie haben angefangen, Gott erneut zu vertrauen. Das ist das große Wunder. Gott bewegt Gewissen und es ändert sich wirklich etwas. Es geht wieder los. Und so kann das auch in deinem Leben immer wieder geschehen. Wenn du es zulässt, dass Gott dein Gewissen aufrüttelt, dann kann das geschehen, dass total festgefahrene Situationen sich echt verändern und das neues Leben dort aufblüht, wo du dachtest, es sei schon alles verloren und es sei alles nur noch tot und träge und trüb. Und es sei nichts mehr zu holen. Gott kann das tun durch sein Wort. Und sie gehorchen, sie lassen diese schmerzliche Wahrheit sich sagen von Gott. Und das sind im Übrigen immer ein Zeichen für persönliche Reife. Für persönliche geistliche Reife. Wenn wir es zulassen, dass Gottes Wort uns überführt. Die Unreife, die bügelt immer alles gleich ab. Die sagt, ach, ich kann doch nicht gemeint sein. Ich habe doch nichts gemacht. Und was will Gott eigentlich? Was soll das eigentlich? Ich habe es nicht nötig, Buße zu tun. Ich brauche mich nicht zu ändern. Ich bin schon so okay, wie ich bin. Das ist die typische Reaktion der geistlichen Unreife. Und die geistliche Reife fragt sich persönlich, könnte etwas dran sein? Und sie geht damit ins Gebet vor Gott und sagt, Herr, wenn da wirklich was an meinem Leben veränderungsbedürftig ist, dann lasst mich das bitte einsehen. Dann bewahre mich davor, so borniert zu sein und so stur und so stolz, dass ich einfach immer nur weitermache und nichts an mich ranlasse. Die kehren um. Die kapieren, es war falsch, den Bau zu unterbrechen. Und sie machen weiter in der Kraft Gottes. Schauen Sie, und so wird das Gewissen bewegt. Gott bewegt das Gewissen erst dadurch, dass er es aufschreckt, aber dann auch dadurch, dass er es tröstet und ermutigt. Denn hier steht dann auch noch dieser schöne Zusatz am Ende von Vers 2. Also sie bauen wieder auf und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärken. Die sind jetzt dabei geblieben. Die haben ihnen jetzt Gottes Trostwort zugesprochen. Die haben gesagt, und Gott wird euch helfen. Habt keine Angst. Er wird euch durchbringen. Er wird euch auch an den Punkten, wo ihr selber nichts mehr zuzusetzen habt, wo ihr merkt, wie kraftlos ihr werdet, wo ihr Angst habt, wenn die Gegner wiederkommen und wenn es wieder Angst und Ärger und Streit und Stunk gibt. Er wird bei euch sein. Und er wird euch nicht verlassen. Und das ist das Schöne, dass die Propheten nicht sagen, okay, unsere Bußpredigt hat gefruchtet, jetzt ziehen wir weiter. Sondern sie bleiben auf der Matte stehen. Sie bleiben dabei. Sie stehen hinter den Bauleuten. Vielleicht haben sie auch mit angepackt und ein bisschen Handlangerdienste getan. Ich weiß nicht, wie praktischer Guy und Zacharia veranlagt waren. Aber vor allem haben sie die Bauleute gestärkt. Sie sind dran geblieben. Sie sind dabei geblieben. Und sie haben jetzt das Gewissen, das aufgeschreckt war durch Gottes Wort, getröstet durch Gottes Wort. Und das ist das Große, dass Gottes Wort wirklich die Gewissen bewegt. Es schreckt auf, es stört auf, es legt den Finger in Wunden. Aber es sorgt dann auch für einen Balsam, für einen Trost, für einen Frieden, für eine Heilung, die über alles hinausgeht, was wir Menschen mit unseren Worten erreichen können. Das ist das Großartige. Und hier steht dieser kleine Zusatz in Vers 2. Und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärken. Und auch dazu gibt es bei Haggai eine ganz interessante Stelle. In Haggai 2, ab Vers 4, da heißt es, aber nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, der hohe Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, nachdem sie mal wieder in die Gänge gekommen waren. Ne? Seid getrost, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zog. Und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Und dann gibt es bei Zacharia noch eine ganz interessante Zusatzverheißung. Zacharia sagt im 4. Kapitel, dass noch zu Zerubabels Lebzeiten der Tempel fertiggestellt werden wird. Also er sagt, Leute, die ihr jetzt dabei seid, Gott wird dafür sorgen, dass ihr auch das Endergebnis noch zu sehen bekommt. Das war eine ganz besondere Ermutigung, die sie in dieser Situation offensichtlich gebraucht haben. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Zerubabel ihn, dass Zacharia ihnen das auch noch gegeben hat. Wörtlich heißt es, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, denn wer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, der wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Das ist wunderbar ausgedrückt. Also wer die ganze Not des Anfangs mitgekriegt hat, der wird auch nicht nur beim Richtfest, sondern bei der Einweihung des Hauses dabei sein. Das ist die Zusage, die Gott gibt, mit der er sie ermutigt, mit der er sie tröstet und aufrichtet. Also wenn wir etwas bewegen wollen, wenn wir Menschenherzen bewegen wollen, verändern wollen, dann müssen wir das tun durch das Wort Gottes. Dann werden wir erleben, wie dieses Wort Gottes aufschreckt ein Gewissen und wie dieses Wort Gottes ein Gewissen auch tröstet. Und das weiß ja jeder von uns. Es gibt Phasen, da brauchen wir es mehr persönlich, dass wir aufgeschreckt werden in unserem Gewissen, weil wir zu träge geworden sind. Und es gibt Phasen, da brauchen wir es mehr, dass wir getröstet werden, weil wir uns so ein schlechtes Gewissen manchmal auch selber machen und weil wir so erschrocken sind über unsere eigenen Unfähigkeiten und Defizite und Sünden, die uns dann plötzlich mal vor Augen stehen. Und Gott will beides tun durch sein Wort. Das ist das Großartige. Und deswegen müssen wir uns ganz auf das Wort Gottes stützen und uns voll auf die Autorität der Bibel verlassen können. Und darum macht der die Gemeinde kaputt und darum zieht der Gemeinde Jesu den Boden unter den Füßen weg, der die Autorität und die Zuverlässigkeit dieses Wortes Gottes untergräbt. Und darum, liebe Gemeinde, es ist keine Kleinigkeit, wenn das auch noch im Namen von Organisationen geschieht, die als evangelikal und bibeltreu gelten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Der demnächst scheidende Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Christoph Morgner, hat neulich in einem Beitrag die Begriffe bibeltreu und schriftgläubig in Frage gestellt. Bibeltreu und schriftgläubig in Frage gestellt. Muss man sich mal vorstellen. Morgner hat behauptet, hier zeige sich eine Schwerpunktverlagerung und es bekomme doch die Bibel einen zu großen Stellenwert gegenüber Christus. Und dann warnt Morgner im selben Atemzug vor einem fundamentalistischen Verständnis, das aus dem Evangelium eine Buchreligion macht. Und wer zeigen wolle, dass die Bibel keine Fehler enthalte, maße sich an, deren Geheimnisse mit der Vernunft entschlüsseln zu wollen. Und das sei Bibelkritik von rechts. Das ist schon starker Tobak. Und wenn man das liest, dann hält man den Atem an. Denn hier werden im Namen einer führenden evangelikalen Institution Unterstellungen miteinander kombiniert, die wir so früher nur von der Seite der Bibelkritik und des Liberalismus gehört haben. Wer für die Irrtumslosigkeit der Bibel argumentiert, verliere Jesus aus dem Zentrum. So ein Unfug. Als ob nicht Jesus selbst sich immer wieder für die Irrtumslosigkeit der Bibel ausgesprochen hätte. Es ist lächerlich, das so gegeneinander zu setzen. Und mehr noch, hier wird die Betonung von Bibeltreue sprachlich in die Nähe solcher Begriffe gerückt, die beim Durchschnittsleser den Hauch des Anrüchigen und Extremistischen bekommen. Ja, fundamentalistisch und dann dieser dubiose Rechtsbegriff, den auch keiner richtig einzuschätzen vermag. Und wer denkt bei Buchreligion nicht an Geistesverwandtschaft mit dem Islam? Also hier wird eine ganz gefährliche Stimmung erzeugt oder billigend in Kauf genommen, die dazu angetan ist, das Beharren der Gemeinde auf dem Fundament einer völlig zuverlässigen, unverrückbaren Heiligen Schrift zu untergraben. Und deswegen müssen wir an diesen Stellen immer besonders wachsam sein und unsere Stimme erheben, damit noch viele Menschen merken, wie falsch das ist. Das ist übrigens auch nicht so neu. Sie haben schon bei Spurgeon im 19. Jahrhundert ähnliche Probleme gesehen. Spurgeon hat sich genau den gleichen Angriffen ausgesetzt gesehen. Die waren etwas anders formuliert. Etwa 1888 hat es da eine ganz große Kontroverse in England gegeben, wo dem Spurgeon ähnliche Dinge vorgeworfen werden, wie sie Morgner jetzt denen vorwirft, die sich für die Irrtumslosigkeit der Bibel einsetzen. Hier geht es um ganz viel. Denn Gott weckt Gewissen durch sein Wort. Gott tröstet und Gott rüttelt auf. Und wenn der Mensch dann immer sagen kann, naja, dieses Wort Gottes, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, ob dieses hundertprozentig zuverlässig ist, wenn die Autorität des Wortes Gottes untergraben wird, dann verliert die Gemeinde Jesu Christi ihr größtes, stärkstes Pfund und ihren fundamentalen Trost und ihr großes Pfund, mit dem sie wuchern soll. Und deswegen wollen wir da ganz wachsam sein. Wenn etwas bewegt werden soll, geschieht es durch das Wort Gottes. Und wir wollen uns selbst immer wieder bewegen lassen durch das Wort Gottes, durch seine Wahrheit und darum beten, dass das auch durch unsere Gottesdienste geschieht, durch die Bibelstunde geschieht. Wir wollen dafür beten, dass Gott auch die Bibeltage jetzt am nächsten Wochenende wirklich gebraucht. Dass die Menschen, die zu uns kommen, dass sie gestärkt werden, dass sie nicht einfach nur so ein Event mitmachen und sagen, naja, es war mal schön, man hat sich mal wieder gesehen und diese Bibeltage haben wir jetzt auch überstanden, sondern dass sie wirklich mit einer großen Erwartung hierher kommen. Und dass wir alle, die wir das Wort Gottes miteinander studieren, dass wir aufgerichtet werden, dass wir ausgerichtet werden auf Gott hin, dass Gottes Wort sein Werk unter uns tut, dass Gott das durch seinen Heiligen Geist wirklich bewirkt, wie er es versprochen hat. Lassen Sie uns dafür beten. Dann hat sich alle Arbeit gelohnt. Und dann wird Gott uns auch als Gemeinde weiterführen auf seinem Weg. Dann wird er uns Vollmacht geben, auch andere Menschen zu erreichen. Und dann wird er uns schenken, dass wir diesem großen Ziel dienen dürfen, dass seine Ehre groß wird, dass er gelobt wird, dass ihm gedient wird und dass Menschen den Weg nach Hause finden zu ihrem Schöpfer, der durch Jesus dann auch ihr Vater wird. So soll es geschehen. Und so ist es immer. Wenn Gott Herzen bewegt durch sein Wort, dann können unsere Hände und unsere Füße und unser Mund irgendwann nicht mehr untätig bleiben. Wenn Gott unsere Haltung verändert, dann hat das auch Einfluss auf unsere Handlungen. Und deswegen möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle nochmal dieses Beispiel von Karl Dorndorf erzählen. Der war 85 schon aus Eibelshausen bei Dillenburg. War gar nicht so gesund, dieser Mann. Als Kind verlor er durch einen Metallsplitter ein Auge, war dann als Eisengießer tätig und als Rentner kam ihm eine ganz ungewöhnliche Idee. Er wollte, vielleicht hat er so eine Predigt auch gehört, sich intensiver mit der Bibel befassen. Und dieser ältere Herr beschloss, die gesamte Bibel abzuschreiben, Kapitel für Kapitel. Mit einem Auge. Also, und ab Januar 71 schrieb er dann täglich ein Kapitel aus der Heiligen Schrift ab. Er hat ja, war ja Rentner, hatte ja Zeit, hat das gemacht. Und nach 716 Arbeitstagen hatte er es dann geschafft. Er konnte hinter Offenbarung 22, 21 einen Punkt machen. Und er berichtet dann im Nachhinein, wie ihn das Abschreiben der Bibel verändert hätte. Das war seine Art, sich intensiv damit zu befassen. Er hat natürlich auch versucht, das Abgeschriebene zu verstehen. Er hätte immer mehr Gottes Maßstäbe verstanden. Und dann setzt dieses Wort Gottes ihn in Bewegung. Dieser 85-jährige halbblinde Mann machte sich auf den Weg, um Menschen in seinem Ort zu besuchen. Er sprach mit ihnen, er las ihnen aus der Bibel vor, er betete mit ihnen. Und manche Besuche waren schön, andere waren enttäuschend und mühevoll. Aber er blieb dabei. Er machte einfach seine Arbeit für das Reich Gottes und diente ihm treu mit seinem Wort. Gott bewegt das Gewissen durch sein Wort. Und so wird der Stillstand beim Tempelbau überwunden. Wir können jetzt schnell zum Ziel kommen. Und dann ist der Stillstand vorbei und die Israeliten stehen wieder auf dem Bauplatz. Und was meinen sie? Kaum ist der Stillstand vorbei, beginnt schon wieder der Sturm. So ist das. Es ist völlig normal. Da stehen sie schon wieder im Sturm. Und sie merken aber auch, dafür hat Gott gesorgt. Dafür hat er Gott, und das ist der zweite Punkt, den wir jetzt ganz kurz am Ende noch deutlich machen. Gott bewahrt durch seine Nähe. Erstens hatten wir gesagt, Gott bewegt das Gewissen. Und jetzt zweitens sehen wir, Gott bewahrt durch seine Nähe. Als Gottes Volk ihm nämlich wieder gehorsam wird, da passiert was Interessantes. Da schlagen die Gegner erneut zu. Da schlagen sie erneut zu. Da wenden sie die gleiche Masche an wie 16 Jahre vorher. Und sie denken, das zieht wieder. Sie versuchen es nämlich wieder mit Einschüchterung. Aber diesmal haben sie keinen Erfolg. Und darüber wollen wir uns noch freuen zum Schluss, indem wir diese letzten drei Verse lesen, ab Vers 3 hier in unserem Predigtext. Zu der Zeit kam Tattenai, der Statthalter des Gebietes jenseits des Euphrat, und Shethar Boznai und ihre Genossen und sprachen, wer hat euch befohlen, dieses Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Und dann sagten sie zu ihnen, wie heißen die Männer, die diesen Bau aufführen? Hier, Namen fürs Protokoll. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihn nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe und darüber ein Brief käme. Dieselbe Angst wie vor 16 Jahren. Dieselbe Einschüchterungsstrategie, die die Gegner versuchen. Wieder kommen die Statthalter des persischen Königs. Wieder wird die Sache brandgefährlich. Es ist exakt dieselbe Klemme, in der sie schon mal gesteckt hatten. Und wieder müssen sie sich entscheiden, wem wollen wir gehorchen? Wollen wir auf Tattenai hören, den Büttel des persischen Königs? Oder wollen wir dem Gott des Himmels und der Erde und seinem Wort uns beugen und anvertrauen? Das ist keine ungewöhnliche Situation, liebe Leute. Wenn wir uns von Gottes Wort in Bewegung setzen lassen, wenn wir für Jesus uns einsetzen, dann werden wir immer wieder solche Situationen erleben, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir Gott gehorchen wollen oder den Menschen. Ob wir dem Druck nachgeben wollen, um eigene Vorteile zu haben, um es selbst persönlich etwas leichter zu haben. Oder ob unsere allererste Loyalität und Treue unserem Herrn und König gehört. Wir werden immer wieder in vergleichbare Situationen hineinkommen. Und hier wird es nochmal besonders brisant, weil Namen her sollen. Ja? Wer sind die Leute? Bitte, wir wollen das für den Polizeibericht auch festhalten. Wer hält den Kopf hin? Wer steht dafür, bitte? Wer steht gerade? Wer gibt seinen Namen? Wer gibt seine E-Mail-Adresse? An wen können wir uns wenden? Wer steht dafür? Und das geht schon nahe. Das wird schon sehr persönlich. Aber sie weichen nicht aus, die Leute von Gottes Volk. Sie lassen sich diesmal nicht einschüchtern. Sie stehen diesmal fest. Sie entscheiden sich gegen die Feigheit und für die Treue, obwohl ihnen die Knie sicherlich auch ganz schön geschlottert haben und die Hände feucht wurden. Und Angst hat sich bestimmt in dieser Situation auch gemeldet, klar. Wir sind alles keine Helden. Aber sie sind treu in dieser Situation. Und sie erleben dieses Großartige, dass Gott persönlich die Verantwortung für ihren Schutz übernimmt. Und dann steht hier dieser fantastische Ausdruck in Vers 5, aber das Auge ihres Gottes war über ihnen. Das Auge ihres Gottes war über ihnen. Das ist eine herrliche Metapher, ein wunderbares Bild. Die Bibel lehrt ja, dass der allmächtige Gott allgegenwärtig ist. dass er jederzeit seine Leute sieht und bei uns ist. Und seit Himmelfahrt gilt das ja für Jesus genauso. Ich bin bei euch alle Tage. Aber hier wird das noch deutlicher. Das ist ganz aktiv. Das Auge ihres Gottes, das bedeutet mehr, als dass Gott nur einfach zuguckt. Sondern Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man kleine Kinder hat und sie im Auge hat, zum Beispiel wenn man schwimmen geht mit ihnen, dann bedeutet das, dass sie im Auge zu haben, ja nicht einfach nur hinzugucken, zuzugucken, wie sie dann irgendwann vielleicht dann noch unter Wasser geraten oder so, sondern jemanden im Auge haben heißt auf ihn aufpassen. Nicht nur hinschauen, was macht er denn so, sondern drauf achten und notfalls gleich da sein, eingreifen, festhalten, schützen. Ich habe dich im Auge, sagt Gott. Und das heißt, du stehst unter meinem Schutz, unter meinem persönlichen Schutz. Das ist hier gemeint. Ich sichere dich ab. Ich bewahre dich durch meine Nähe. Und diese Zusage können auch wir für uns, gestützt durch viele Stellen auch im Neuen Testament, daraus ableiten. Wenn wir bereit sind, wirklich uns in unserem Gewissen von Gott aufrütteln zu lassen, uns in den Dienst hineinschicken zu lassen, dann können wir uns auch hundertprozentig darauf verlassen, dass Gott auch uns nahe ist, dass er uns im Auge hat, dass er alles kontrolliert und dass er nicht zulässt, dass uns etwas passiert, was uns wirklich schaden kann. Gott lässt manche Dinge zu, die wir nicht verstehen, das stimmt. Es ist nicht immer so, dass wir kurzfristig Erfolg haben. Es kann auch mal so sein, dass es zwischendurch wie eine Niederlage aussieht. Aber Gott sagt, ich garantiere dir, dass du in meinem Auge bist, unter meinem Schutz und das am Ende immer gut für dich werden muss. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, sagt Paulus, alles zum Besten dienen muss. Gott bewahrt durch seine Nähe. Und auch wenn wir jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann führt Gott uns das in den Zeichen des Mahles nochmal so deutlich vor Augen. Ich bin wirklich an deinem Leben dran. So wie wir das Brot spüren auf der Zunge und es runterschlucken, so wirklich ist Gott, der reale, lebendige Gott, da für uns. Und so wie wir das Zeichen des Weines die Kehle herunterrinnen lassen, so ist Gott uns noch viel näher als dieser Wein. Er hat gesagt, ich bin bei dir. Wir sehen ihn noch nicht mit unseren Augen. Wir leben noch in dieser begrenzten Dreidimensionalität, solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber wir haben die Zusage. Und Gott unterstreicht das nochmal in seinem Mahl, dass er wirklich nahe ist und für uns sorgt und uns nicht aus den Blick verleiert und uns nicht aus den Händen lässt. Denen, die sich ihm von Herzen anvertrauen. Er übernimmt die Verantwortung. Und das heißt für uns natürlich, darf ich zum Schluss noch sagen, nicht, dass wir dreist und mutwillig und leichtsinnig jetzt einfach die Auseinandersetzung suchen sollen, nach dem Motto, was kostet die Welt? Gott ist ja sowieso auf unserer Seite, also können wir ruhig mal ein bisschen provozieren. Mal sehen, was rauskommt dabei. Wir sollen schon besonnen sein, verantwortungsbewusst, ganz klar. Und wir sollen erst recht nicht arrogant auftreten oder in einem falschen Sinne machtbewusst, sondern wir wissen, wir sind angewiesen auf unseren Herrn. Und das heißt auch nicht, dass wir immer vor Leid verschont bleiben. Und Paulus ist es auch so gegangen. Paulus hat sich manchmal gefühlt wie ein geprügelter Hund. Das wird auch in seinen Briefen zwischen den Zeilen manchmal deutlich. Das ging nicht immer nach der Melodie, wir sind dauernd auf der Siegesstraße. Sondern wenn Sie sehen, was der Paulus manchmal gelitten hat und was er erdulden musste, dann kam er sich wirklich manchmal vor wie ein geprügelter Hund. Jesus hat ihn festgehalten. Aber er hat ihn auch durch solche Phasen hindurchgeführt und ihm da gezeigt, wie sehr er von Jesus abhängig war. Aber am Ende werden wir immer miterleben, dass Gott souverän ist, dass er seine Sache zum Ziel führt und dass er auch für uns persönlich und für unsere Gemeinde und für unser Leben wirklich sorgen will. Wir sind angewiesen auf ihn und darum lassen Sie uns ganz neu dafür beten. Für uns als Gemeinde und auch für uns persönlich. Dass der Herr uns vor Stillstand bewahrt und dass er uns wieder neu anstößt, wo wir der Gefahr uns nähern, in Stillstand zu geraten. Und dass er uns durch den Sturm hindurchträgt. Lasst uns darum beten, dass der Herr unsere Gewissen bewegt. Und lasst uns ihm dafür danken, dass er uns durch seine Nähe bewahrt. Und das letzte Wort soll einer haben, der das auch so erfahren hat. Ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, aber es ist so ermutigend, dass ich Ihnen das auch heute nicht vorenthalten will. Wo ein Pfarrer genau das erfahren hat, dieses getragen werden durch die Nähe Gottes. Es war im Dritten Reich. Pfarrer Wilhelm Busch hat in der Pauluskirche in Darmstadt einen Vortrag gehalten, war eigentlich verboten gewesen, zu dem Thema Jesus ist der Herr. Und er wusste genau, die Gestapo steht da irgendwo und will versuchen, mich abzuführen. Und die haben natürlich versucht, ihn da auf Umwegen aus der Kirche rauszukriegen, weil er noch andere Vorträge halten sollte. Und dann haben sie ihn zu einem Wagen in der Seitenstraße gebracht und da wurde er verhaftet. Da schnappte die Falle zu. Aber das hat sich schnell rumgesprochen, dass die Wilhelm Busch verhaftet hatten. Und es strömte eine riesige Menschenmenge vor der Kirche zusammen. Und jetzt hat Busch Folgendes erlebt, wie Gottes Macht und Gottes Nähe da war. Er schreibt, vor der Kirchentür war ein großer Mercedes vorgefahren. Am Steuer saß ein SS-Mann. Ein zweiter setzte sich neben ihn. Im Fong nahmen der Kommissar und ich Platz. Also der Kommissar, der ihn verhaftete. Der Fahrer trat auf den Startknopf. Der Motor sprang nicht an. Es war sicher ein guter Motor, aber er sprang nicht an. Fahren Sie los, schrie der Kommissar zu seinem Chauffeur. Denn es standen jetzt sicherlich 2000 Menschen um uns herum. Rrrr. Der Wagen sprang nicht an. Im Psalm 2 steht, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Mir war zumute, sagt Busch, als wenn der starke Gott selbst den Wagen blockiert in diesem Moment. Da stimmte jemand in der Menge das Lied an, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruft und bete, weicht alles hinter sich. Und die Menge fiel ein, es war ein gewaltiger Gesang. Verlegen saßen meine Begleiter da. Mensch, fahren Sie, schrie der Kommissar. Rrrr. Ich bekam schon Sorge um die Batterie. Aber der Motor sprang nicht an. Der Gesang war zu Ende. Nun herrschte eine große Stille. Nur ab und zu das verzweifelte Rrrr, wenn der Fahrer es wieder einmal versuchte. Und auf einmal stand ein unbekannter junger Mann. Ich habe nie erfahren, wer es war, auf der Kirchentreppe. Mit gewaltiger Stimme rief er über die Menge hin die Verse von Blumhardt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und dann verschwand der junge Mann in der Menge. Und dann sprang der Motor unseres Wagens an, wir fuhren los. Aber mein Herz jubelte, ja, Jesus siegt. War es nicht seltsam, dass uns allen gerade in diesen Stunden so unüberhörbar gesagt wurde, wo es doch so aussah, als siegten die Mächte der Tiefe, dass Jesus siegt. Ich wandte mich an den Kommissar und sagte ihm, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Und da sackte er erschüttert zusammen und erwiderte, ich war früher auch mal in einem Bibelkreis für Schüler. Armer Mann, sagte ich, der Verhaftete zu dem, der jetzt noch Gewalt über mich hatte. Und dann fuhren wir zum Gefängnis. Verstehen Sie diese Situation, dass man merkt, Gott hält die Hand drüber. Gott nimmt nicht die ganze Not gleich weg. Aber er hat die Macht, sich auch in solchen Situationen als der Starke zu erweisen. Und er gibt seinen Kindern, auch wenn sie manchmal ganz schön in die Enge getrieben und angefochten sind, den Mut, den wir brauchen, der in seiner persönlichen Nähe begründet ist. Ja, Jesus bewahrt mich durch seine Nähe. Er ist immer da und er führt dich sicher durch den Sturm. Amen.